Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche heute Morgen mit Marvin Dillmann, Musiker aus Wuppertal, mit einem besonderen Instrument. Er spielt das Didgeridoo und ist damit weltweit erfolgreich. Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du hast dein Instrument auch direkt mitgebracht. Ich finde es ganz spannend. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Vielleicht mal alle, die nicht direkt ein Bild dazu im Kopf haben. Es ist so ein langes Rohr, trichterförmig aus Holz. Ist es schwer auch zu tragen in der Hand? Oder?
Ja, vor allen Dingen die Original-Didgeridoos, die sind recht schwer. Das ist Stammholz. Das Besondere ist, dass es von Termiten ausgehöhlt ist.
Ach, und das ist jetzt kein Original? Oder warum sagst du das so?
Das ist wirklich ein Original, aber ja. Ich habe zu Hause und auf Reisen auch noch verschiedene, so ein Teleskop-Didgeridoo, so eine Art, so ein Weiterbau, so eine Neuerung sozusagen.
Mhm. Marvin Dillmann am Didgeridoo, wir sprechen und hören natürlich auch gleich was diese Stunde im Elbertalk bei Radio Wuppertal. Mein Name ist Jasmin Voss. 10:06 Uhr, guten Morgen. Wir sind im Elbertalk, dem großen Interview am Sonntag bei Radio Wuppertal. Und ich bin hier mit Marvin Dillmann. Er ist weltweit erfolgreicher Musiker mit dem Didgeridoo. Und ich habe mal so ein kurzes Klangstück von dir mitgebracht, damit wir alle mal so einen Eindruck davon haben, wie das sich anhört. Das hat diesen ganz, ja, besonderen, einzigartigen Klang. Es geht direkt irgendwie so rein, so ins Innerste, finde ich. Oder was? Wie fühlt man sich, wie fühlst du dich, wenn du das spielst?
Ja, leider sitze ich ja meistens hinter dem Instrument.
Ja.
Und den Sound, den kriege ich ja meistens eher so ein bisschen durch die Rückkopplung wieder.
Ja.
Also früher, als ich damit angefangen habe, habe ich oft im Badezimmer geübt, um einfach ja mehr von dem Sound abzubekommen.
Weil es da ein bisschen mehr halt.
Genau, ja. Genau. Und heute mache ich das dann zum Beispiel mit Mikrofon und auch mit Kopfhörern und so oder halt mit Boxen im Proberaum, um einfach mich so dann selber zu beschallen. Und genau, also allein diese Frequenz und diese Vibrationen haben irgendwie eine starke Wirkung auf den Menschen.
Total, genau. Ja, man fühlt es eben. Das ist das, was ich damit meinte. Man fühlt irgendwie diese Bassklänge. Das Instrument ist ja auch ganz, ganz spannend. Das gibt's ja schon tausende Jahre, kommt von australischen Ureinwohnern. Und wie ist jetzt Marvin aus Wuppertal da dran gekommen?
Ja, meine Oma ist vor über 60 Jahren nach Australien ausgewandert. Und wir hatten lange Zeit keinen Kontakt zu ihr. Und 1995 hat sie uns halt eingeladen. Und damals als Elfjähriger waren wir dann mit der Familie in Sydney am Hafen spazieren und hat einen Aborigine-Straßenmusik gemacht für Touristen. Und das hat mich dann damals fasziniert, einfach diesen Klang und diesen Mann zu sehen, wie er damit arbeitete. Und dann sagte meine Oma, ich sollte mich doch mal neben ihn setzen. Und irgendwie hat er mich dann auch zu sich gewunken. Und dann gab er mir irgendwann ein Instrument so in die Hand. Ich sollte es mal ausprobieren, erstmal keinen Ton rausbekommen.
Ja.
Und irgendwann gab er mir ein kleineres Exemplar und guckte mich ernst an und ließ seine Lippen vibrieren, so Art. Und dann wusste ich, so soll man den Ton machen. Und dann habe ich also relativ schnell einen Ton rausbekommen. Das war so mein Schlüsselerlebnis. Und danach wollte ich dann Aborigine werden.
Ja, zumindest das Didgeridoo, das hast du da aus dieser Begegnung mitgenommen. Aber wie hast du es dann so professionell auch gelernt? Das geht ja wahrscheinlich nicht einfach in der Bergischen Musikschule oder so.
Das lief eigentlich relativ organisch ab. Als Kind geht man ja relativ spielerisch an so eine Sache ran. Man ist einfach fasziniert. Und dann entdeckt man etwas für sich. Andere haben irgendwie eine Sportart, die sie irgendwie dann ganz exzessiv betreiben. Bei mir war es halt so das Didgeridoo-Spielen. Das habe ich dann irgendwie, auch diese Australien-Reise. Ich wollte damals gar nicht mehr zurück als Kind dann. Und das war für mich so etwas, was ich dann mitgenommen habe, um dann irgendwie diese Verbindung zu Australien irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich habe dann einfach rumexperimentiert, Sounds irgendwie versucht herauszuholen. Ich hatte auch so eine Spielanleitung auf Englisch. Die war aber relativ schwer zu verstehen, gerade mit dieser Zirkularatmung, die man macht. Also man bläst quasi gleichzeitig durch den Mund oder presst die Luft raus und holt gleichzeitig durch die Nase Luft. So, das ist das Besondere eigentlich. Dadurch hat man so einen kontinuierlichen Ton. Und anatomisch ist das eigentlich nicht möglich, deswegen bedient man sich eines Tricks. Also man drückt die Luft mit den Wangen raus oder der Wangenmuskulatur. Und dann kann man für einen kurzen Moment durch die Nase Luft holen. Und genau, und das muss man dann halt irgendwie rhythmisch sich dann drauf schaffen. Und da habe ich mich anfangs recht schwer getan, aber mein Papa hat sich damals immer irgendwie dazugesetzt, meinte, du musst das lernen. Also das ist auf jeden Fall wichtig und genau. Und
also es war auch innerhalb deiner Familie, dass sie so das Gefühl hatten, okay, das ist jetzt hier was Wichtiges?
Ja, auch, ja, also das hat neben mir geschlafen. Also das war so das Erste, was ich morgens, wenn ich aufgewacht bin, mir geschnappt habe und irgendwie dann, da irgendwie rauf rumgetönt habe.
Aber es hört sich schon sehr kompliziert an, das halt auch zu spielen. Also es kann ja jeder mal irgendwie versuchen, irgendwie einen Ton zu halten und gleichzeitig zu atmen. Das ist ja kaum möglich, ne?
Ja, aber genau. Also so ein paar Sachen habe ich dann aus der Anleitung verstanden, aber das halt nochmal umzusetzen, ist mal eine andere Geschichte. Aber es geht relativ so, ja, irgendwann passiert es einfach wie so eine Welle, die dann entsteht durch diesen Wangendruck und irgendwann so wie beim Schwimmen oder Fahrradlernen auch. Irgendwann klappt es dann einfach und man wundert sich, wie es funktioniert. Und sobald man es registriert, funktioniert es dann wieder nicht. Mhm. Und genau, aber irgendwann geht das dann einfach ineinander über.
Du hast dich nicht entmutigen lassen. Sag nochmal, wie alt warst du dann da?
11 Jahre.
Ah ja. Und dann hat es sich so durchgezogen und inzwischen bist du ja weltweit auf Tour, bist ein gefragter Musiker und setzt deine Musik auch so ganz verschieden um. Wir hören ein Lied, das du mitgebracht hast. Ich spiel's mal kurz an. Das ist sowas, das könnte in einem Club laufen. Also was passiert da?
Ja, also das ist eigentlich so ein House-Track. Also wir haben 2018 ein Album aufgenommen mit dem Markus Kammern zusammen, ein Produzent hier aus Wuppertal. Und die Idee war eigentlich, in verschiedenen Elektro-Genres das Didgeridoo unterzubringen und halt auch irgendwie auch virtuos einzubinden und halt als Lead-Instrument auch einzubringen. So, das war die Idee dahinter.
Wir hören uns mal an. Dreamtime Madness heißt es, von Marvin Dillmann auf dem Didgeridoo hier beim Elbertalk bei Radio Wuppertal. Radio Wuppertal hier im Elba-Talk, unserem großen Interview am Sonntag hier in den alten Elba-Hallen. Hier ist nämlich unsere Redaktion. Ich spreche heute mit Marvin Dillmann, Wuppertaler Musiker mit dem Didgeridoo, dem Instrument australischer Ureinwohner. Und so hört sich das an. Wir hören später auch noch mehr davon, was man da alles Spannendes draus machen kann. Dein erster richtiger Auftritt mit dem Didgeridoo, habe ich gelesen, das war hier in Wuppertal beim Schüler-Rock-Festival.
Ja, also nicht ganz. Also ich bin das erste Mal aufgetreten bei dem Polterabend meines Onkels.
Okay, den hatte ich jetzt nicht mit dazu gezählt.
Genau, und dann bei seiner Hochzeit nochmal. Mhm. Da war damals eine Band, die hatte da auch ein Mikrofon dabei und da hat sich das, glaube ich, mein Onkel gewünscht, also dass ich spielen sollte. Und mein Vater hat mich ermutigt, das zu machen. Und dann habe ich das erste Mal über ein Mikrofon gespielt. Und das kam irgendwie so gut an. Das habe ich mir dann damals irgendwie gemerkt. Und dachte ich, och, sowas kann man irgendwie auch vor Publikum machen. Und dann über eine Freundin meiner Schwester bin ich dann an den Kalle Waldinger gekommen und dann eingeladen worden.
Der macht heute auch noch das Schülerrock-Festival.
Genau, dann 1999 dann beim Schülerrock-Festival gespielt mit 15, genau.
Und da kam es auch gut an, weil das ist ja doch schon ein ungewöhnliches Instrument. Und ich stelle mir dann vor, du standst da alleine mit Didgeridoo auf der Bühne und hast Töne gemacht, die vielleicht der ein oder andere noch nie in seinem Leben gehört hat.
Richtig, genau. Das war also spannend, einmal für mich vor 3.000, 4.000 Leuten aufzutreten und eigentlich vorher gar keine Bühnenerfahrung zu haben. Und das ist irgendwie gut angekommen. Und ein Jahr später bin ich dann nochmal dort aufgetreten und dann mit der Besetzung mit Percussion und Schlagzeug unter Marvin and Friends. Mhm. Und habe damals dann, da war eine Jury, glaube ich, das erste Mal dabei und dann wurde ein Plattenvertrag vergeben und den habe ich dann irgendwie gewonnen.
Wow.
Und genau.
Was ist draus geworden?
Leider nicht viel, außer tolle Erfahrungen. Also einmal in Hamburg in einem tollen Tonstudio Aufnahmen zu machen und einmal so dieses ganze Showgeschäft kennenzulernen und so einen Plattenvertrag zu unterschreiben, ist ja schon ein Weg für sich. Mhm. Dann braucht man nochmal einen Anwalt, der sich da mit dem ganzen Recht auskennt und so. Leider ist die Firma pleite gegangen. Das war die erste Internetplattenfirma und die ist kurz vor dem Release dann pleite gegangen und das hat mich dann aber
ein ziemlicher Dämpfer für dich so als Jugendlicher.
Ja,
ne? Aber nichtsdestotrotz ist der Erfolg ja nicht ausgeblieben. Also es ist dann irgendwie weitergegangen. Ne? Was kam dann noch?
Ja, einmal damals durch das Schülerrock-Festival war ich halt oft in der Presse und im Fernsehen schon mal eingeladen worden, damals beim Kinderkanal und Logo hieß das, glaube ich, damals. Diese
Gibt's auch immer noch.
Gibt's auch immer noch.
20 Jahre später.
Genau.
Aber Didgeridoo wahrscheinlich auch einfach, weil es ein großes Alleinstellungsmerkmal ist. Also wer spielt das schon hier?
Das auf jeden Fall. Es gibt nicht so viele in Deutschland, damals noch weniger. Und 2000 war auch ein riesiger Boom, weil die Olympiade ja in Sydney war, in Australien. Und einmal war ich halt mit 16 oder 15, 16. Ich sah aus wie 13 und das Instrument war ungefähr so groß wie ich. Und das war dann auch nochmal besonders. Und ich konnte es damals auch schon ganz gut spielen. Also ja, das hat dann ganz gut auf die Sprünge geholfen, dass ich da auch einige Auftritte bekommen habe.
Inzwischen von ersten Auftritten vor 1000 Leuten beim Schülerrockfestival in Wuppertal standst du schon in Stadien vor 40.000, 50.000 Menschen. Da wollen wir aber später nochmal drüber reden hier im Elbertalk.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und Marvin Dillmann ist diese Stunde hier bei mir im Interview. Wuppertaler Musiker mit einem besonderen Instrument, dem Didgeridoo. Einem großen, ja, trichterförmigen Holzrohr, circa 1,50 Meter lang, würde ich sagen, so wie es hier steht, oder?
Ja, das ist, genau, dieses Exemplar ist 1,50 Meter ungefähr. Ja, aber die gibt es in verschiedenen Längen. Ach. Die fangen so ungefähr bei einem Meter, es gibt auch noch kürzere. Aber so ein Meter ist gut spielbar und die können bis 2,5 Meter lang sein.
2,5 Meter?
Genau. Und je nach Länge verändert sich dann halt der Ton. Umso länger, umso tiefer, umso kürzer, umso höher dann auch.
Mhm. Wie viele Didgeridoos hast du denn inzwischen selbst zu Hause?
Das hat in den Jahren so variiert. Ich glaube, ich habe so ungefähr 8 Stück jetzt gerade.
8 Stück, ja. Wie viel kostet so ein Instrument, darf ich fragen?
Ja, sehr gerne. Es ist auch sehr unterschiedlich. Das kommt auf die Holzqualität an und also das teuerste wird wahrscheinlich heute so ungefähr 1,5 bis 2.000 Euro kosten und das günstigste wahrscheinlich so 300-400 Euro.
Ja, ich hätte noch mit viel mehr gerechnet. Also gerade bei Instrumenten ist ja oft so nach oben offen die Skala, ne?
Ja.
Weil die ja auch so besonders hergestellt werden, ne?
Ja, eigentlich wird das. Die Hauptarbeit macht eigentlich die Natur sozusagen. Also es wird von Termiten ausgehöhlt bei den Originalen. Und ja, dann gehen die Aborigines im Norden von Australien, da kommt es ursprünglich her, aus Arnhem Land. Dort heißt es auch nicht Didgeridoo, sondern das ist eigentlich ein Name, den die Weißen dem Instrument gegeben haben. Es heißt eigentlich dort Yidaki. Es hat auch noch andere Bezeichnungen, je nach Stamm sozusagen und je nach Sprache andere Namen. Und genau, die gehen dann durch den Busch und kennen sich natürlich seit Jahrtausenden altes Wissen und wissen, welche Bäume, junge Bäume, die befallen sind von Termiten. Und dann klopfen die halt und hören, ah, das ist hohl und wissen ungefähr, wo die Fraßgänge sind. Und dann wird das geschnitten oder gesägt halt und dann halt weiter bearbeitet.
Toll. Hast du auch so ein Originalteil?
Genau, das habe ich auch heute mitgebracht.
Ach, das ist richtig, genau, aus Australien.
Ja.
Wie spannend. Ich freue mich auch, dass du gleich noch was uns drauf vorspielst, hier live im Studio. Das hören wir später noch. Wir hören auch noch mehr Kooperationen, die du gemacht hast. So klingt es. Ich habe es nochmal mitgebracht hier, damit alle so einen kleinen Eindruck haben vom Instrument, dieser tiefe Klang. Wir sprechen gleich weiter drüber im Elbertalk hier bei Radio Wuppertal. Radio Wuppertal, wir sind im Elbertalk. 20 vor 11 haben wir es am Sonntag. Bei mir ist Marvin Dillmann. Er ist Musiker und spielt auf dem Didgeridoo. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Beim Didgeridoo, da geht es auch um die Geschichte der australischen Ureinwohner. Also das Instrument ist ja schon tausende Jahre alt. Wie sehr hast du dich damit auseinandergesetzt, mit der Geschichte deines Instruments? Ich finde, das ist ja anders als bei so einem Klavier. Also da muss man ja schon irgendwie wissen, woher das auch kommt, was man da spielt, oder?
Ja, vor allen Dingen durch die Geschichte, dass ich ja in Australien auch dazu gekommen bin und den ersten Spieler, den ich sozusagen so im echten Leben gesehen habe, war dann auch halt ein Indigener und habe das damals so als eine kleine Initiation auch erfahren und auch ja, und war einfach auch fasziniert von der Lebensweise dieser Menschen, die seit Jahrtausenden sozusagen in einer Kultur leben, im Einklang mit der Natur. Und das hat mich einfach sehr fasziniert und ja, deswegen habe ich mich da schon sehr früh mit beschäftigt und auch mich irgendwie verbunden gefühlt.
Mhm. Es gibt ja zuletzt auch immer wieder so Vorwürfe in der Kulturszene, da geht es um das Thema kulturelle Aneignung. Also wenn man Geschichte oder Instrumente oder Kultur von anderen quasi übernimmt als jemand, der aus einer privilegierten deutschen Situation kommt, jetzt als Weißer, trifft dich das nicht so, aber trotzdem hast du auch damit irgendwie dich da auseinandergesetzt?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, man sollte schon gerade bei diesen Instrumenten, die ja so eine tiefe Bedeutung in der Kultur dieser Menschen haben, sich damit beschäftigen und auch wissen, zu welchen Zwecken es eingesetzt wird. Es ist halt ein zeremonielles Instrument. Aber es wird halt auch zur Unterhaltung eingesetzt. Und es ist halt so, dass es im traditionellen Kontext eigentlich nie solo gespielt wird, sondern zur Begleitung von Gesang, von Songs eigentlich. Könnte man so vergleichen mit einem, ja, so ein bisschen. Es ist ein geblasenes Rhythmusinstrument, also anders als bei europäischen Blasinstrumenten spielt man keine Melodien, sondern man hat eigentlich den Grundton und Obertöne und man spielt das Ganze halt rhythmisch über die Atemtechnik und mit der Zunge und der Stimme eingesetzt. Und ja, es ist ein geblasenes Rhythmusinstrument und darüber singt dann ein Songman sozusagen verschiedene Songs, die oft auch eine religiöse, spirituelle Bedeutung haben.
Mhm. Hast du auch über deine erste Begegnung hinaus das nochmal irgendwie im Kontext mit australischen Ureinwohnern zusammengespielt?
Ja, also schon sehr früh, 2000, gab es damals eine Begegnung über den Ulrich Klahn und mit dem afrikanischen Künstler, Musiker, dem Amuzu Glikpa. Und der hat damals, der Uli Klein, den Tom Lewis aus Australien eingeladen, ist ein Schauspieler, ich glaube leider mittlerweile verstorben ist. Mhm. Der war damals hier 2000 auch zur Expo eingeladen, als sozusagen kultureller Botschafter. Und der spielte auch Didgeridoo und kannte halt auch traditionelle Songs. Und wir haben zu viert in der Immanuelskirche damals ein Konzert gegeben, Europe meets Australia. Mhm. Und da haben wir auch ein Duett gespielt und das war eine tolle Begegnung.
Mhm. Du kommst eh total weit rum in der Welt und das ist das auch, was du sagst. Also es wird nie alleine gespielt, auch du machst ganz viele Kooperationen zusammen mit ganz unterschiedlichen Musikern. Zuletzt warst du zum Beispiel bei riesigen Konzerten mit einem indischen Bollywood-Star zusammen auf der Bühne. Ich hatte dir das gerade im Vorhinein schon gesagt, wir sprechen darüber und dann sagst du, nee, das ist nicht irgendwer, das ist der indische Bollywood-Star. Arijit Singh heißt der.
Genau, Arijit Singh. Und ja, der indischen Community wird das viel sagen. Also manche Menschen aus Indien sagen, es gibt nur zwei Sachen zurzeit in Indien, Cricket und Arijit Singh. dieses Jahr kam sogar beides zusammen. Wir haben bei der IPL, das ist die indische Cricket-Liga, bei der Eröffnungsfeier haben wir gespielt. Krass. Und da waren 100, 120.000 Menschen in dem Stadion in Ahmedabad und vielleicht denken wir vielleicht weltweit eine halbe Milliarde Menschen, die das dann angeschaut haben auf Smartphones, Computern und Fernsehgeräten.
Was ist das für ein Gefühl?
Ja, es ist so ein bisschen surreal, könnte man sagen. Also klar, das Stadion ist aber so eine direkte Erfahrung. Da sieht man natürlich dann die ganzen Menschen. Also über die Zeit habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt, vor so vielen Menschen auch zu spielen und ich finde es teilweise schwieriger, in einem kleineren Rahmen zu spielen, weil die Zuhörer unmittelbar dabei sind. Und das ist dann viel intimer. Und sonst ist das einfach wirklich eine gigantische Masse an Menschen sozusagen. Und manchmal guckt man sich ein paar raus. Und das habe ich bei dem Arijit Singh auch gesehen, dass er mit manchen dann so direkt interagiert, um auch so einen persönlichen Kontakt zu haben. Weil das versucht er auch, dass er irgendwie die Masse sozusagen, die Menschen irgendwie persönlich anzusprechen, dass sich jeder irgendwie ja willkommen fühlt bei dem Konzert.
Wie ist denn dieser Riesenstar aus Indien auf dich gekommen?
Ja, also in meinem Leben war es oft so, dass ich würde es einfach Fügung nennen. Also vieles hat sich in meinem Leben einfach gefügt und planen hätte man das gar nicht können. Also ich habe mal mit einem Mantrasänger aus der Yoga-Szene ein paar Konzerte gemacht 2017. Und da war ein Gitarrist dabei, ein guter Jazz-Gitarrist, der Max Kluth aus Frankfurt. Und der hat in Indien gelebt und hat dort bei einem indischen Meister sozusagen indische Musik gelernt und die auf die Gitarre und auf die Jazz-Gitarre übertragen, indische Musik, indische Raga. Mhm. Und ja, wir haben uns dann damals ein bisschen angefreundet bei der kleinen Tour, die wir da zusammen hatten. Und über ihn lief das dann damals, dass dann so eine Agentur die Musiker suchte, für die Konzerttour mit dem Arijit Singh. Und der hat mich dann weiterempfohlen. Die suchten halt auch einen Didgeridoo-Spieler für die neue.
Und davon gibt es ja nicht so viele, weltweit wahrscheinlich auch nicht so.
Es gibt schon einige, aber es hat dann
nicht alle so gut wie du.
Ich würde sagen, es gibt auch viele andere gute, aber jeder hat so seine eigenen Qualitäten. Ja. Und es war auch einfach, ich würde sagen, einfach Fügung, dass das so zusammenkam. Und im Nachhinein habe ich ja den Arijit Singh und sein Team dann auch überzeugt und jetzt doch, ja, 5 Jahre Zusammenarbeit daraus gefolgt. Ja.
Wie krass, ne? Dann stehst du vor Hunderttausenden auf so einer riesigen Bühne irgendwo in Indien und dann kommst du hier zurück ins kleine Wuppertal und so viele Leute lieben hier. So. Also es ist, du kommst aber nicht aus Wuppertal weg. Also du überlegst jetzt nicht irgendwie mal wegzuziehen,
nein,
oder?
Also ehrlicherweise sind nicht alle Konzerte so groß. Das war was Besonderes. Aber wir spielen meistens doch vor 20.000, 30.000 so in Indien. Ja, das ist manchmal ein großer, so ein Kontrastprogramm, weil man hat ja auch hier kleinere Auftritte in der Region oder so und auf einmal spielt man irgendwo nach einem so einem gigantischen Auftritt dann irgendwo in Wanne-Eickel oder so. Ja. Und ja, das sind dann halt irgendwie auch spezielle ja, Kontraste, mit denen man da als Künstler und Musiker da irgendwie konfrontiert ist.
Mehr Kooperationen von dir, die auch nochmal in eine ganz andere Richtung auf der Welt gehen, hören wir uns gleich noch an nach dem Rag & Bone Man bei Radio Wuppertal mit Skin. Radio Wuppertal hier im Elbertalk. Marvin Dillmann ist bei mir, er spielt Didgeridoo. Und du hast noch ein Stück mitgebracht, das du gemacht hast mit einem israelischen Musiker. Ich habe hier mal schon mal zum Reinhören so einen ganz kleinen Ausschnitt davon. Also es hört sich jetzt mal ganz, ganz anders an, als das, was ursprünglich hier läuft. Elnora Alila, kannst du das übersetzen?
Also Elnora Alila ist ein jüdisches Gebet zum Yom Kippur-Tag und steht so ein bisschen zu der für die Aussöhnung mit Gott sozusagen. Und ja, das habe ich mit dem Yaniv Dor zusammen in Israel aufgenommen. Wir haben eine Kooperation gehabt, damals 2018, auch ein Album zusammen aufgenommen. Und dieses Stück ist dann anschließend entstanden und auch ein Musikvideo ist dazu entstanden. Das haben wir aufgenommen auch in der israelischen Wüste und in Jerusalem und so. Es hat auch so ein bisschen was Interreligiöses. Es gibt so ein Refrain, kann man leider nur erahnen. Da steht, da wird gesungen La ilaha illallah, also für das islamische Glaubensbekenntnis sozusagen, was man so spirituell übersetzen kann. Nichts existiert außer die göttliche Existenz. Und genau, es soll so ein bisschen so das so ein friedensstiftender Ansatz und genau und mit der Untermalung des Didgeridoos.
Es klingt so ein bisschen nach klassischer Musik, da habe ich irgendwie dran gedacht, als ich es gehört habe.
Ne? Ja, das ist wahr. Also der Yaniv Dor ist eigentlich Opernsänger, Countertenor, also hat auch eine sehr hohe Stimme für einen Mann. Genau, und wir haben damals ein Album aufgenommen mit Stücken aus der Barockzeit eigentlich und auch mit einem türkischen Musiker zusammen, der orientalische Musik, also altosmanische Musik damit eingebracht hat. Und irgendwie haben wir dann noch ein Didgeridoo dann
mit da drunter gepackt. Und genau. So wird da so eine ganz spannende Mischung draus. Ich würde sagen, wir lassen uns da jetzt einfach einmal drauf ein. Ja. Ich habe da einen Ausschnitt aus diesem Lied rausgenommen, den wir uns hier anhören. Also achtet mal so ein bisschen drauf auf dieses tiefe Didgeridoo im Zusammenspiel mit dieser hellen Stimme.
Genau.
Das ist eine spannende Erfahrung jetzt hier für euch.
Shofrim lecha nafisham, lechibisham v'chachasham, v'hamtzim v'chilo, ishe atanila, ilora, 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 ilora.
Wuppertaler Musiker Marvin Dillmann am Didgeridoo zusammen mit einem israelischen Sänger. Gute Filmmusik, hast du gesagt, könnte das auch abgeben.
Ja, ja, genau.
Kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja auch ein kurzes Video dazu, das findet man sicherlich auf deiner YouTube-Seite.
Genau. Unter Marvin Dillmann auf meinem YouTube-Kanal sind einige schöne Videos und Musikbeiträge zu hören und zu sehen.
Welche nächsten Projekte stehen denn bei dir noch an? Wir haben ja einiges Großes gehört jetzt. Was kommt noch?
Ja, also ich arbeite eigentlich an einem Solo-Programm gerade mit Loopstation und so. Mhm. Das ist so, wo ich schon was länger dran arbeite, aber dann durch die Touren in den letzten 2 Jahren bin ich da doch nicht so viel dazu gekommen, daran zu arbeiten. Ja, also an einem Solo-Programm arbeite ich.
Du hast noch kein eigenes Album rausgebracht, ne? Du bist mit so vielen Musikern zusammen, aber so selbst was, das gibt's noch nicht?
Also eigentlich ist dieses Ritual Bass, Blown Tube, also was wir am Anfang gehört haben, wo der Stück Dreamtime Madness auch entstanden ist, das ist eigentlich schon eine eigene Produktion halt, wo Didgeridoo elektronische Musik trifft. So, das ist schon eigentlich so ein Solo-Album, wenn man so will. Aber jetzt, wo das eigentlich noch mehr meine Färbung hat und was ich so die letzten Jahre alles an Input eigentlich aufgenommen habe, das irgendwie musikalisch und künstlerisch zu verarbeiten. Und genau, das ist so mein Anliegen. Und jetzt weiß ich halt gerade nicht, wie es weitergeht mit Arijit Singh für die nächsten
Tour. Dem großen indischen Sänger, Bollywood-Star, mit dem du zusammen auf Tour bist. Wir wollen gerne noch eine Kleinigkeit von dir hören, bevor wir hier in die Werbung gehen. Du hast dein Didgeridoo mitgebracht. Spiel uns gerne noch live was vor zum Abschluss hier im Elbertalk bei Radio Wuppertal.
Sehr gerne. Ich positioniere mich. The wanted,